Mein Name ist Thomas Rund. Ich komme aus Freiburg. Ich bin gelernter Historiker und verdiene auch mein Brot seit 40 Jahren im Journalismus oder weitestgehend im Bereich der Kommunikation. Und freue mich natürlich sehr, dass ich meinen alten Freund und Kollegen Julian Eusel in dieser, wie Sie dann nachher sehen werden oder ihr sehen werdet, tollen Ausstellung begleiten darf. Und dieser Weg begann 2009 bei einer Reportage auf Island. Da ging es um die Finanzkrise und wie sich die Isländer ja mehr oder minder neu erfinden mussten. Und diese Katastrophe ist vorübergegangen und es gibt ja auch Hoffnung für bestehende oder noch kommende. Und ich grüße euch ganz herzlich hier mal, Richard. Unbehagen, das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren wahrlich Konjunktur hat. Wir leben in einer Zeit, könnte man meinen, die geprägt ist von Invasionen. Ein Virus invasiert unsere Gesundheit, die Inflation unserer Wirtschaft. Extreme Gedanken invasieren immer mehr Köpfe der Menschen und die Russen die Ukraine. Alles wird verwobener und komplexer und die Sehnsucht nach einfachen Lösungen wird größer. Es gibt so viel Meinung zu und immer weniger Ahnung von Dingen. Und über allem thront das Gefühl. Das Gefühl, benachteiligt zu sein, unverstanden, ausgegrenzt, ungeliebt und machtlos. Dagegen kommt die Ratio immer schwerer an. Es ist ein dystopisches Szenario, in dem wir ungewollte Hauptrollen spielen. Aber wie heißt es, kurz vor der Morgendämmerung ist die Nacht am dunkelsten. 7, der Raum des Unbehagens, ist zu unserem Wohnzimmer geworden. Öffnen wir die Fenster und Türen unseres Verstands und lassen Luft und Licht herein. Meine Gäste sind heute Abend oder heute Nachmittag hier auf dem Podium Dominik Wessely, Filmregisseur, Dokumentarfilmer und Drehbuchautor. Seine Arbeiten reichen von Architektur über Architektur und Arbeitswelt, Stadtplanung bis zu Film- und Musikgeschichte. Und im Kontext dieser Ausstellung ist seine dreiteilige Serie Ukraine, als der Krieg in die Redaktion kam, die Schnittstelle zu Julian Kirschler, Künstler, Fotograf und auch ein wenig Abenteurer. Er hat die Ausstellung erschaffen und ist unser Gastgeber heute. Bravo. Also Julian und ich haben ja über Island zueinander gefunden und Dominik und Julian haben über eine Nadel zusammengefunden. Und die Geschichte ist, glaube ich, schon erzählenswert. Julian mag, wer auch immer, uns ein wenig erhellen, wie ihr zueinander gefunden habt.
Ja, es war ein verrückter Tag am Anfang der Pandemie, relativ am Anfang. Ich habe auch schon eine Reisetätigkeit gestartet gehabt und bin in Städte in Europa gefahren, die unter Lockdown-Bedingungen fotografiert und hatte meine erste Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung. Und das war an einem Samstag ist der Artikel erschienen und am Dienstag habe ich eine E-Mail gekriegt, also ich habe 2 E-Mails gekriegt innerhalb von einer Stunde Zeitdifferenz. Die eine war vom ZDF mit der Frage, ob sie meine Bilder auf ihrem Instagram-Kanal featuren dürfen. Und dann hat Dominik geschrieben und dann muss ich sagen, bin ich ein bisschen in Schweben gekommen, weil Dominik schrieb, ich weiß es heute noch wirklich, er hat seinen Satz begonnen mit, ich lese gerade ihren Artikel in der Süddeutschen Zeitung über ihre Bilder, bin gerade wie elektrisiert und das made my day. Und dann haben wir relativ schnell Kontakt aufgenommen. Und ursprünglich war der Plan von Dominik, eben Bilder von meinen Arbeiten in seinem Film, den er damals gerade anfing zu drehen für die ARD. Das erzählst du gleich, was das war. Und Dominik wollte dann mich besuchen und wir sollten darüber sprechen. Und das ist dann auch passiert. Und da kam aber alles ganz anders. Nämlich nach circa einer Stunde, wo wir uns ausgetauscht haben, hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, einer der Protagonisten in seiner Dokumentation zu werden. Ich habe Nein gesagt, weil ich es hasse vor der Kamera und gerne hinter der Kamera bin. Habe aber dann Ja gesagt, weil es meinem Projekt und vor allem das Projekt ist ja nicht nur mein, sondern auch ich habe so viele Co-Künstler, wo ich auch Verantwortung habe Und deswegen habe ich am Ende gesagt, ich mache so unfassbar gerne und ja.
Genau, ich habe damals, wir reden über Februar 21.
Ja.
Und wir wissen alle noch, das war die Zeit der Lockdowns, die ging gerade zu Ende und ich rede einen langen Dokumentarfilm, den hatte ich im Herbst 20 begonnen über die Vorbereitung der Impfkampagne, die wir sozusagen an verschiedenen Orten in Deutschland begleitet haben und so ein Stimmungsbild dieser Zeit zu kreieren. Und die Bilder, die ich von Julian sah, die eben alle mit einem fotografischen Virus infiziert waren, die entsprach unglaublich dem, finde ich, dieser Stimmung oder ja, diese Atmosphäre dieser Zeit sind so dicht eingefangen. Und und dann, wie gesagt, erst war der Gedanke, die Bilder auch im Film zu zeigen und dann begleiteten wir Julian auf seiner Reise an menschenleere Orte. Wir waren in Deutschland mit dir unterwegs und einen magischen Ort haben wir dann gemeinsam besucht.
Genau.
Von dem erzählen wir nachher.
Ja, ich denke, da gibt es sogar Bildmaterial von.
Na, dann gut.
Schauen wir uns das mal an.
Ich habe mein ganzes Leben davon zehren. Es war unglaublich, an einem Ort, der, so wie ich gehört habe, dort an 362 Tagen wahrscheinlich selten unter 5000 Besucher hat, einfach verlassen, menschenleer vorzufinden, ist einfach magisch.
Ja, wer auf diesem Tropical Island seinen Jahresurlaub nicht verbringen möchte, dem kann auch nicht mehr geholfen werden, glaube ich. Ja. Man sieht ja auch, Julian, dass du, verzeih das Wort, aber ein gewisser Pedant bist, was das Arrangement deiner Bandmotive angeht.
Das muss man nicht verzeihen, weil das ist so, ja. Weil meine Arbeit lebt von Präzision, ja, definitiv. Ja, das riecht pedant, ist jetzt vielleicht nur etwas eher der Art. Kein schöner Tipp ist, aber nenn es präzise, dann sind wir da drauf.
Gleiche Anfangsbuchstabe gekauft. Genau.
Super.
Ja.
Bingo.
Das ist auch wunderbar. Ja. Und das Schöne ist natürlich, dass man dem Gestellten ja nie anmerken darf, dass es gestellt ist.
Genau.
Das ist, glaube ich, die Kunst auch.
Ja.
Dass man etwas so präpariert,
ja,
dass jeder glaubt,
das ist so.
Ja. Das ist ja wie immer bei großer Kunst. Ne? Das ist so leicht, dass jeder denkt, das könnte ich auch. Das könnte von mir sein.
Ja, aber da ist es gerade gewesen in Tropical Island. Wir sind da reingekommen, haben so eine kurze Tour weiter und da gab es so dieses Bild mit dem Eimer. Das habe ich genauso vorgefunden. Ich hätte es gar nicht besser präparieren können. Was ich präpariert habe, war später. Und man sieht, dass, da war ich so dankbar, dass sie mit dem Drohne gearbeitet haben. Den Schlauch. Da ging es mir darum, dass der Schlauch halt nicht einfach liegt, sondern dass der weich liegt, dass es so eine Harmonie hat. Genau. Manche Dinge muss man mit der Archie, aber andere muss man auch so vornehmen.
nehmen, wie man sie vorfinden wird. Ja. Und wo man idealerweise weniger arrangiert, aber nicht mit der Präzise sein muss, ist in deinem Metier, Dominik. Als Journalist gehörst du ja zu den natürlichen Fressfeinden der Lücke. Und was mich interessieren würde, ist, wie orientiert man sich denn in einer Welt, gerade auch in deiner Profession, wo die Grenzen zwischen Fakten und alternativen Wahrheiten zunehmend verschwimmen oder verschwinden?
Also ich würde tatsächlich mich weniger als Journalist, sondern als Dokumentarfilmer bezeichnen. Und der Unterschied ist für mich, es gibt ja immer dieses Missverständnis, Dokumentarfilm würde die Wirklichkeit abbilden. Das tut er natürlich nicht, er interpretiert sie. Und insofern sehe ich da meine Rolle ein Stück weit anders, aber wir haben natürlich das gleiche Problem wie der Journalismus heute auch, dass wir mit Bildern der Wirklichkeit oder Stücken der Wirklichkeit arbeiten und dass das Durchdringen dieser Bilder in die Wahrnehmung der Rezeption, das ist schwieriger geworden, das ist zweifellos so. Ja. Wie ich damit umgehe, für mich, ich glaube, dass also das ist jetzt eine steile These in den Raum geworfen, können wir gerne auch dann noch vielleicht später darauf eingehen, dass die Beziehung zwischen den, ich mag dieses Wort Nutzer nicht, aber ich benutze es jetzt, oder den Konsumenten noch schlimmer, weil den und denjenigen, die Nachrichten überbringen, dass diese Beziehung immer wichtiger wird. Ja, also um eine Glaubwürdigkeitsvereinbarung herzustellen. Aber die ist natürlich auch brüchig.
Im Radio oder Fernsehen spricht man da, glaube ich, von den Personalities. Jetzt nicht zwingend, das sind fröhliche Gesellen, die dich immer zum Lachen animieren, sondern Menschen, denen man ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringt, was, glaube ich, gerade wenn man die Medien betrachtet, immer schwieriger zu erreichen ist, ja, weil man eben auch als Nutzer, Zuschauerin, Zuschauer nicht mehr zwingend unterscheiden kann, ist das tatsächlich so, wie ich das gerade sehe, oder ist es eben inszeniert, aber so perfekt inszeniert, dass es tatsächlich wahr sein könnte. Eine wichtige Rolle in diesem ganzen Spiel, nennen wir es mal, weil es ist eigentlich ein Spiel, wenn auch manchmal eine sehr perfekt ist, betrifft die Rolle der sozialen Medien, die ja auch, ich sag mal, unumstritten sind in Bezug auf Meinungsbildung. Dabei geht es den Metas, Alphabets und Microsofts dieser Welt ja nicht um Informationsübermittlung, sondern eigentlich um Gewinnmaximierung. Und seit man festgestellt hat, dass Interaktion und nicht Verweildauer der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg ist, hat sich die Art der Kommunikation völlig verändert. Was, Dominik, bedeutet das für die Inhalte?
Was bedeutet das für die Inhalte? Die Inhalte werden radikaler oder sind radikaler geworden. Also ich hatte tatsächlich im vergangenen Jahr Gelegenheit, mit der Facebook-Whistleblower, mit der Frances Hawkins, ein Interview zu führen. Ich weiß nicht, vielleicht hat die eine oder der andere von Ihnen das mitbekommen. Frances Hogan war 2 Jahre lang bei Facebook tätig als Software-Ingenieurin für Produktsicherheit und ist im September 21 damit mit dem Wissen, die sie und den Erfahrung, die sie dabei bei Facebook sammeln musste, an die Öffentlichkeit gegangen. Und was sie erlebt hat, war, und das ist etwas, was weit über Facebook hinausgeht, das können wir bei X, also Musks Twitter-Klon, genauso beobachten und im Prinzip bei allen anderen sozialen Medien, dass eben das Modell, nachdem Nachrichten hochgespült werden durch den Algorithmus, dass sich das eben geändert hat und dass man gemerkt hat, dass das, was am stärksten Wirkung erzielt im Sinne von Interaktion, radikalisierende Inhalte sind. Also alles, was Emotionen triggert, was Wut in Menschen auslöst, was zu wütenden Gegenreaktionen oder zu wütenden Gegenreden führt. Das Absurde ist, dass dieser Begriff, den ein Unternehmen wie Facebook dafür gefunden hat, das ist wertvoller Inhalt. Ja, aus Sicht eines aktiennotierten Unternehmens ist das wertvoller Inhalt, was die Wut und den Hass der Menschen triggert, weil es zur Interaktion auffordert. Und Interaktion ist das natürlich, was Content produziert, und Content ist der Treibstoff der sozialen Medien. Und an dem Punkt sind wir jetzt schon mehrere Jahre und wir können das natürlich im gesellschaftlichen Diskurs, müssen wir das sehen und beobachten, wie öffentliche Rede radikalisiert wird, vor allem eben auch durch getrieben durch den Diskurs in den sozialen Medien.
Ja, ich denke auch, dass die Aufmerksamkeitsspannen sinken, dramatisch sinken. Ich glaube, das merkt man ja bei sich selbst auch, dass die eigene Geduld auch strapaziert wird, wenn etwas zu lang geht, weil es halt einfach immer genug Alternativen gibt, jederzeit. Also nicht erst seit der Digitalisierung, aber natürlich durch die Digitalisierung zunehmend einfacher. Bill Gates hat ja mal gesagt, die Welt sozusagen an der Spitze deines Fingers. Damit meinte er, dass man mit der Spitze des Fingers auf einem Display, das touchsensibel ist, die ganze Welt erleben kann. Eigentlich eine tolle Idee, ein guter Gedanke. Wenn die Menschen dann aber nicht mehr die Muße mitbringen oder auch die Fähigkeiten, die Bereitschaft, sich, ein Begriff aus deinem Titel, immersiv in so ein Thema hineinzubewegen, ja, sondern einfach nur an der Oberfläche bleiben und wie bei zum Beispiel Instagram oder bei TikTok im 2-3-Sekunden-Raster die Inhalte durchscannen, dann geht natürlich unglaublich viel an Inhalt, an ja, Diskurs verloren im Endeffekt.
Ja. Ja. Eine Komplexität, oder es wird einfach der Komplexität der Inhalte auch nicht gerecht.
Und wenn wir da zur Kunst jetzt mal sozusagen überleiten, Kunst kann viele Aufgaben erfüllen. Was ist denn für dich denn zurzeit die wichtigste?
Kann man das überhaupt sagen? Naja, ich sag mal, vom Gefühl her, ich bin ein sehr positiver Mensch, ich habe immer sehr positiv in die Zukunft geschaut, aber in den letzten 2-3 Jahren sind so viele Dinge hochgeploppt, die ich mit großer Sorge sehe. Und jetzt aktuell, wir haben gerade über das Interview mit der Facebook-Whistleblowerin gesprochen. Und wir haben hier eine aktuelle Arbeit. Wir haben das iPhone 5 hier und das erkläre ich gleich, wieso das iPhone 5. Und haben da drin, die Arbeit heißt Biedermann, das ist der Brandstifter, haben wir Hate Speech Texte nachgebildet, selber geschrieben. Und wir haben bewusst das iPhone 5 ausgewählt, weil zeitlebens von Steve Jobs, er hat sich immer geweigert, Facebook, die App, auf das iPhone zu bringen. Es war eine bewusste Entscheidung, weil er wusste, was passiert, wenn die Facebook-App auf dem iPhone ist, dann wird eben so eine Art von Emotionalisierung von stattfinden. Und Steve Jobs ist 2011 gestorben und 2012 kam das iPhone 5 raus. Ich glaube, das war auch in etwa der Zeitpunkt, wo zum ersten Mal eben Facebook als App auf dem iPhone war. Und deswegen ist es schon so eine, das ist so ein entscheidendes Datum gewesen, weil ich glaube, als die Chats noch auf den Monitoren stattfanden, zu Hause auf den Computern, war es noch kontrollierbar. Aber in dem Moment, wo wir das immer alles dabei hatten, also wir haben eine Kamera immer alles dabei, früher musste man die große Kamera nicht sehen und jetzt hat jeder in jeder Sekunde eine Kamera dabei und kann fotografieren. Und das ist eine dramatische Entwicklung. Einerseits mit Positivzeilen, aber auch sehr schwerwiegend.
Die meisten von uns können sich noch erinnern, was die Entwicklung eines Films gekostet hat. Und was das mit uns gemacht hat, wenn wir Bilder fotografiert haben. Ich muss da, glaube ich, nicht weiter ausführen, wie sich das entwickelt hat. Ja, also Sie mögen es mir verzeihen, aber meine Frau hat, glaube ich, 20.000 Bilder auf ihrem iPhone. Und glaubt trotzdem alle zu kennen. Das ist für mich das Faszinierende. Weil wenn ich ihr sage, lösch doch da mal ein paar. Um Gottes Willen. Und dann passiert was ganz Verrücktes. Dann guckt man sich Einzelne an und plötzlich wird was getriggert. Und es gibt einen Grund, warum man genau dieses Bild jetzt nicht löschen kann. Obwohl man es vielleicht 5, 6, 7 Jahre nicht angeschaut hat oder noch nicht mal wusste, dass es überhaupt noch da ist. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir alle lernen, mit umzugehen. Ja? Dieses vermeintbare Bibliothekswesen im Hintergrund, das uns aber gar nicht dahin bringt, wo wir uns eigentlich wählen. Ja? Und du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, wo du deine Inspiration oder auch deine Quellen herziehst, weil ich meine, wer so eine Ausstellung auf die Beine stellt, wie du das hier gemacht hast, der wird nicht alles von sich aus machen können. Der braucht auch irgendwo Anregung, glaube ich. Wo hast du deine
Anregungen waren, also die erste Arbeit von der Überschrift Der Raum des Unbehagens ist entstanden, als ich mit Stefan Kling, einer meiner Vorkünstler, der Musik zu meinen Fotografien schreibt, in meiner Hütte in Bregenzer Wald war und zu dieser Zeit dieser versuchte Anschlag auf die Synagoge in Halle stattfand. Und im Kontext dieses Themas habe ich halt viel gelesen und da ist so klar geworden, wie viele Menschen es gibt, die heute, oder auch damals schon, aber heute wahrscheinlich noch viel mehr, den Holocaust leugnen. Und so ist die erste Arbeit hier entstanden. Das war mir insofern ein wichtiger Anlass, weil ich mich ja beruflich fühle als Fotograf, weiß ich ja, wie man Bilder fälschen kann. Ich könnte selber Bilder manipulieren. Und ich habe zu einer Zeit Fotografie studiert, wo ich dann gelernt habe, mit einem Skalpell auf einem Negativ zu retuschieren oder mit einem Pinsel auf einem Positiv. Und weiß, dass man Bilder noch nie glauben konnte, also Fotografien auch nicht, denn Lenin hat schon vermocht, Trotzki aus einem Negativ, aus einer Fotografie raus retuschieren zu lassen. Aber was nie möglich war, ist die Bilder, die Filme, die es gibt von den KZs, die nach der Befreiung gemacht worden sind, die waren einfach unmöglich zu manipulieren, weil man hätte Millionen von Leuten gebraucht, die auf Negativ drohen, mit Skalpell und kratzen, es ist nicht möglich. Also wie kann man sowas anzweifeln? Abgesehen von den vielen unzähligen weiteren Beweisen, die es dafür gibt, das ist ein vollkommener Irrsinn. So, also ich komme gerade in Rage, aber tatsächlich, Dummheit macht mich wahnsinnig. Diese Ignoranz. Und das ist einer der Gründe, wieso ich das tue, ja.
Ich glaube, Wahnsinn ist etwas, mit dem wir leider auch irgendwie zu leben gelernt haben inzwischen. Komme ich gerade, Dominik, zu dir und deiner Arbeit über den Ukraine-Krieg. Du hast eine dreiteilige Serie gedreht, die auf Arte zu sehen ist, die man sich in der Mediathek anschauen kann. Sehr empfehlenswert, weil sehr unprätentiös, aber sehr eindringlich. Und du hast da Journalistinnen und Journalisten von Radio Free Europe, Radio Liberty, begleitet bei ihrer Arbeit. Die sitzen normal in Kiew, aber berichten im ganzen Land über unterschiedlichste Themen, haben sich zu Beginn, also vor dem Krieg, auch stark mit Korruption beschäftigt im eigenen Land und haben dann allerdings nach dem Einmarsch der Russen sozusagen geswitcht und sind eigentlich mehr oder weniger komplett auf den Krieg und seine Folgen umgeschwenkt. Ja. Es gibt sicher viele Ansätze, wie man filmisch den Krieg in der Ukraine umsetzen kann. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden, also in eine Redaktion hineinzugehen, um dort drauf zu schauen?
Also ich muss eine kleine Steißel ziehen, weil der Plan ursprünglich ein ganz anderer war. Wir haben angefangen, das ist sozusagen dann schon auch ein Merkmal dokumentarischer Arbeit, ist, dass sich ein Projekt im Arbeitsprozess verändert. Ja, es ist nicht so oft, nicht so weniger zielgerichtet vielleicht als jetzt in deiner Arbeit, ja. Und der Plan oder der Gedanke war ursprünglich, etwas über diesen Sender zu machen, Radio Free Europe, der selber ein Kind des Kalten Krieges ist, der in den USA 1950 gegründet wurde, mit Hilfe oder aus auch dem Personal der CIA und der eine sehr wechselvolle Geschichte hatte, der aber gleichzeitig eben auch wirklich ein Hort außerordentlich qualitätsvollen Journalismus war, was man sich erstmal schwer vorstellen kann, diese Kombination Geheimdienst und guter Journalismus. Und dieser Sender war 50 Jahre lang im Kalten Krieg. Die Amerikaner hatten dafür den Begriff Propaganda of Truth geprägt. Also es war ein Instrument, mit dem aus dem Westen heraus von Exiljournalisten hinter den eisernen Vorhang gefunkt wurde. Und für viele Menschen, Millionen von Menschen in Osteuropa war das der einzige Zugang zu ungefilterten Informationen, die sie halt von ihren staatlich kontrollierten Medien nicht hat. Und ich hatte mich ein halbes Jahr etwa mit diesem Filmthema beschäftigt und dann war ich dabei, es zu schreiben und dann ging der Krieg los. Und dann habe ich gesagt, diese ganze historische Perspektive ist völlig obsolet. Jetzt muss man dorthin, wo genau dieser Konflikt sozusagen gelebt wird. Und das war eben der ukrainische Dienst von Radio Free Europe. Und so sind wir dann 8 Wochen nach Kriegsbeginn das erste Mal in die Ukraine gefahren. Und was mich an dieser Redaktion eben oder an den Menschen dort so besonders interessiert hat, dass sie nicht nur über diesen Krieg berichten, als Journalistinnen und Journalist, sondern dass sie ihn gleichzeitig auch erleben als Bürger ihres Landes. Und fast keine und keiner von denen, mit denen wir gefilmt haben, hat nicht irgendwie Freunde oder Angehörige verloren oder das Haus ist weggebombt worden oder sie sind schon 2014 von der Krim vertrieben worden. Also ich könnte da Dutzende von Beispielen anführen. Und diese, wie schafft man es, wenn man selber die ganze Bürde dieses Kriegs in der eigenen Geschichte mit sich schleppt, wie schafft man es, da sozusagen noch objektiv über diesen Krieg zu berichten, das auch von mir selber auch wissen. Und das fand ich, dieses Spannungsfeld, das war das, was mich besonders interessiert hat. Und die Menschen haben mich da wahnsinnig beeindruckt, in der Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Ja.
Wie sich da mal einen Eindruck zu verschaffen, haben wir mal einen kurzen Clip vorbereitet. Kriegt jemand ein wenig Gefühl dafür, wie Dominik da gearbeitet hat?
Warum sind die Halskäppchen meistens weiß?
Weiß ich nicht. Unser Artikel wird in den Top-Meldungen angezeigt.
Die ganze Ukraine ist. Fast die ganze Ukraine.
Es ist der 28. April 2022, rund 8 Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs.
Kirill, was deine Veröffentlichung zu den Massengräbern von Mariupol angeht, sie wollen, dass wir ihnen bei den Ermittlungen helfen. Sie haben Fragen zu den Satellitenbildern, die du gepostet hast. Schreib dir bitte diese Nummer auf. Sie heißt Marina und arbeitet für den Staatsanwalt.
Die Leute sehen Raketen.
Fallen Bomben, wo deine Eltern leben?
Ja.
Habt ihr Kontakt?
Ja, Mama sagt, es ist ruhig.
Es ist gut gehen.
Aber Oma sagt, ich glaube, unsere Jungs haben sie abgeschossen. Sie ist eine Militärexpertin.
Und Optimistin.
Ja. Kiew wird bombardiert. Es gibt erste Videos von dort. Die Videobilder müssen unscharf gemacht werden, um den Russen nicht zu helfen, ihre Zielführung zu korrigieren. Und wir versuchen herauszufinden, wo das eigentlich ist in Kiew.
Ich verstehe das nicht. Wurde da ein Wohngebäude getroffen?
Heute Morgen, ich weiß nicht, vielleicht um 9, hat der Bürgermeister von Kiew mitgeteilt, dass eine Person gestorben ist. Und ich glaube, eine halbe Stunde später schrieb uns unser Direktor, dass es sich bei dieser einen Person um unsere Kollegin Vera handelt. Es ist so bizarr, dass ausgerechnet bei diesem Angriff, den wir auf unseren Telefonen verfolgt haben und bei dem wir versucht haben herauszufinden, was dort passiert ist, unsere Kollegin gestorben ist.
Heute haben wir erfahren, dass eine russische Rakete in ein Wohnhaus in Kiew eingeschlagen ist und die Journalistin Vera Kirich von Radio Liberty getötet hat. Sie ist die 23. Medienvertreterin, die seit Beginn der russischen Invasion gestorben ist. Mein Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden. Wir gedenken allen Opfern des Krieges.
Wenn man diese Dokumentation macht, dann ja nicht nur hinter der Kamera, sondern auch etwas hinter den Ereignissen, wenn man es ja dokumentiert. Gibt es da bestimmt Momente, wo man diese Rolle verlassen möchte, um aktiver einzugreifen in das, was da gerade passiert?
Also ich war ja das erste Mal, dass ich in ein Kriegsgebiet gedreht habe und natürlich gibt der Krieg erstmal die Ereignisse vor. Aber das ist so ein Moment, da möchte man eigentlich die Menschen in den Arm nehmen, statt die Kamera auf sie zu richten. Mhm. Ja, und also das war sehr schwierig, dann diesen Abstand zu warten, weil ich sage jetzt, das, was an Emotionen gerade da ist, erzählt es uns in die Kamera und nicht mehr als privaten Dominik. Ja, das ist schwierig. Und es fühlt sich dann auch komisch an. Aber es ist gleichzeitig natürlich, ich hatte es hier mit Profis zu tun, mit Superprofis. Und für sie war das auch wichtig, weil sie wussten, dass sie in dem Moment nicht nur sozusagen privat vor der Kamera sind, sondern auch sozusagen als Repräsentanten. Ja. Und sie wollten, was auch sozusagen der Welt auch Zeugnis ablegt.
Und Jan, dein Kunstobjekt, der Tisch, thematisiert ja auch Gewalt und Krieg. Ich glaube, ausschlaggebend, was mir erzählt, war für dich auch das Bild Putins an seinem Besprechungstisch, also der echte jetzt, nicht nur der echte Putin, sondern auch der echte Besprechungstisch, ja, der ja so riesig ist, dass er alle Umsitzenden verzwergt, die da sitzen. Ja, das ist ja Marzo. Ja, also das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, weil ich hätte es mir ja andersrum gedacht, so psychologisch. Aber wenn du da diese kleinen Männchen im Fernsehen siehst, die da dran sitzen, oh Gott.
Ja, also bei Mussorgs die Bilder auf einer Ausstellung gibt es die zweite, ich glaube, der zweite Opus ist der Gnome. Und mit dieser Musik haben wir ursprünglich für den Animationsfilm, den wir später zeigen,
ja,
gespielt. Und das wäre dann Putin gewesen.
Lass uns doch mal bitte in den Kopf schauen. Ja. Wie wird oder wie entsteht aus so einem Nachrichtenbild, dass wir RTL, ZDF, in der ARD sehen, wie wird daraus ein Kunstwerk?
Indem ich dieses Bild sehe, ein 6 Meter langer Tisch, an dem zunächst Macron, dann Scholz, dann Göstler, ich glaube, der österreichische Kanzler auch noch da sitzen. Und die sitzen in 6 Meter Entfernung an den Stirnseiten und es hieß zu Verhandlungen. Und da war klar, also für mich war klar, das sollte nicht verhandelt werden, sondern da sollte ein bestimmtes Bild generiert werden. Und dann fand ich das Spannende an diesem Tisch, die Idee, also es waren ja Verhandlungen, die voller Schweigen sind, weil der hat jetzt eh nichts zu sagen. Dann sind ja auch Bilder aufgetaucht, wo die Headsets, die abgelegten Headsets an den zurückgezogenen Stühlen lagen. Und ich fand spannend, eine Arbeit zu machen, die von der großen Politik runterbricht auf das Private, weil wir kennen ja alle Situationen, wenn am Ende einer Beziehung das Schweigen einkehrt und ein Unbehagen entsteht. Und das war die Idee, das fand ich das Spannende an diesem Thema, diesen Tisch zu machen. Mhm. Ursprünglich war wirklich der Plan, den auch in 6 Meter Größe zu bauen. Und dann habe ich im Dialog mit dem Robert Eichmeier, meinem Freund und Mentor, der zu der Zeit gerade in der Fondazione Prada eine Ausstellung gesehen hat von Ron Mück, der auch Skulptur oder der arbeitet mit menschlichen Skulpturen, die wahnsinnig, eine wahnsinnig hohe Präzision haben, aber die entweder viel zu groß oder viel zu klein sind. Und der Robert meinte dann, weil er wusste schon von der Idee mit dem Tisch, dass das auch sehr gut als Modell funktioniert. Und dann haben wir uns für eine Größe Maßstab 1:3 entschieden. Und dadurch, dass wir Stühle hinzugefügt haben, kann man die Dimension des Tisches eben dann erkennen.
Hast du es gerade schon angekündigt, immer, das ist offiziell.
Ja.
Es gibt nicht nur den Tisch als Kunstobjekt, es gibt auch einen Kurzfilm, einen Animationsfilm, der aber ganz, ganz wenig mit Disney zu tun hat, den wir heute, man kann sagen, als Weltpremiere.
Ja, kann man so sagen, ja.
Das erste Mal zeigen möchten. Und es war auch zu sehen im Ausstellungsraum. Aber wir haben uns gedacht, wir schauen uns den mal gemeinsam hier an, weil auch der hat es in sich, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, da möchte ich vielleicht noch zwei, drei Worte dazu verlieren. Und zwar, als ich zuerst diese Idee mit dem T-Shirt, dann spricht man da ja mit Freunden, mit Co-Künstlern, mit Weggefährten spricht man darüber. Und der Terry Ruder, der leider heute nicht hier sein kann, ist einer, der den Film mit Jakob Morabek zusammen mit mir gemacht hat. Der Terry sagte, als ich ihm die Idee nannte, der Tisch muss aufgeblasen sein. Nein, anders, ich muss anders erzählen. Der Terry, ich habe es ihm erzählt, einen Tag später sprechen wir drüber und er sagt, er hat ganz schlecht geschlafen. Er hat geträumt, der Tisch ist aufgeblasen. Und ich frage ihn, in der Hüpfburg? Und er sagt, ja, so ähnlich. Und dann sage ich, das kann ich nicht machen, weil damit verliert der Tisch seine Bedrohlichkeit. Aber je länger wir das haben liegen lassen und nachgedacht haben, desto klarer wurde es. Und deswegen haben Sie, wenn Sie nachher durch die Ausstellung gehen, wie es später Besucher tut, hier im Gange hängen ja die Themen, die der Ausstellung sind. Und eine der Themen ist eben kein Ausdruck über Worte, sondern ein wild gewordenes Männlichkeitszeichen. Und das war die Idee, den Tisch aufzublasen und ihn später in dem Animationsfilm, den wir gleich sehen, platzen lassen, ist die Idee einer wildgewordenen Männlichkeit, eines Machtgehabes und ja, so ist das entstanden, würde ich mal sagen.
Jetzt wisst ihr, was auf euch zukommt.
Vielleicht noch ein Satz. Es ist kein Spaß, es ist auch was wir hören. Es ist ein Albtraum, aber das ist das Thema eben selber. Wir haben es nicht so gewollt, aber es muss so sein. Dennoch viel Vergnügen. I don't know.
Das ist dann im wahrsten Wortsinne immersiv. Ich glaube, man braucht eigentlich 20, 30 Quadratmeter für so einen Raum, um das so darzustellen, dass man sich auch wirklich sozusagen als Teil dieser Projektion fühlt. Das kann man sicherlich viel besser im Ausstellungsraum dann nochmal nachvollziehen und nachempfinden. Aber ja, es ist zumindest in meinen Augen verstörend. Ich glaube, das hat der Künstler auch in Kauf genommen.
Ja. Gewollt war das. Es ist verstört. Und ja, muss man auch so darstellt. Und man kann es auch nicht beschönigen. Also ich habe lange recherchiert um dieses Thema, weil ich stelle ja da eine Behauptung auf. Der Tisch ist ja schon mal an sich eine Behauptung. Also diese Installation, das Modell ist eine Behauptung. Und ich habe mich lange damit auseinandergesetzt. Und ich arbeite zwar nicht wie ein Journalist, aber dennoch habe ich natürlich auch eine Verpflichtung einer Wahrheit gegenüber. Das heißt, die Basis sind Fakten. Und natürlich ist aus den Fakten ist auch dann Reibung geworden. Aber das, denke ich, steht mir zu als Künstler.
Was hoffst du, Julian, mach deine Ausstellung mit Menschen?
Bitte?
Was hoffst du, mach deine Ausstellung mit Menschen?
Also was diese macht, weiß ich nicht, aber ich weiß, was ich grundsätzlich schon plan habe. Weil meine Arbeiten sind immer, ich bin ja nur Fotograf, damit habe ich angefangen. Nein, du musst planen, es ist so, ich bin nur Fotograf. Aber es geht um die Auseinandersetzung, was macht Social Media unter anderem mit unseren Sehgewohnheiten. Was passiert, wenn wir heute nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden zum Beispiel haben? Was macht es mit uns? Dieses Thema hat mich da, oder interessiert mich deswegen so, weil ich in der Reflexion meiner Fotografien zum Beispiel bin ich auf was gestoßen. Ich habe 2001, mein Bruder und ich haben damals ein Internetportal, ein Zettel für die electricity.de und ich war bei 9/11 bei einem Unternehmen, der hat ein Showroom für Fernsehgeräte und sollte dort eine Präsentation abhalten. Und da kam 9/11 und das Internet war da. Aber die Fernsehbilder waren da. Und ich ging in dieses Showroom und da war XN-Fernseher, auf denen immer das gleiche Bild lief. Und das Bild war Flugzeug fliegt den Turm. Und ich habe mich da, der Reflexion später, ich habe mich dabei ertappt, selbst wie ich ein nach innen gerichtetes Wow. Und es war dem geschuldet, dass ich diese Bilder kannte. Und ich kannte sie aus Filmen wie July oder weiß der Geier was, irgendwelchen Hollywood-Action-Filmen, die ich jetzt gar nicht kritisieren will. Aber ich will damit sagen, selbst das hat mit meinen Sehgewohnheiten was gemacht und hat sich in mein Unterbewusstsein eingeschlichen. Ja, ich kann damit umgehen, ich kann das sehen, ich kann das reflektieren. Aber wir haben heute eine Flut von Bildern, mit dem wir gar nicht mehr umgehen können. Und das ist eins meiner Themen. Also Fotografie, Reizüberflutung, wirkt Fotografie überhaupt noch? Und so bin ich auf die Idee gekommen, Fotografien Bilder hinzuzufügen und Bilder selber und Fotografie groß zu machen, um eine Immersion herzustellen. Und da ist mein Ansinnen immer, und das ist auch das Ansinnen dieser Ausstellung, den Betrachter mit sich in Kontakt zu bringen. Und das ist, glaube ich, was meine Arbeit maßgeblich von vielen anderen Künstlern unterscheidet. Weil das ist was mich oft traurig macht, wenn ich in der Ausstellung gehe. Entweder die Arbeiten so chiffrieren, so kodiert, dass ich sehe, obwohl ich Fotografie studiert habe und Kunstwissenschaft eins meiner Fächer war, kann ich vieles nicht registrieren, ich kann es nicht schlüsseln. Das heißt, wenn ich einen Medientheoretiker brauche, der mir erklärt, was ich im Museum sehe, finde ich schwierig. Und deswegen ist mein Ansatz, eine Art barrierefreie Kunst zu generieren, die sich den Menschen über Hören, Fühlen und Sehen selbst erschließt und sie Zugang zu sich selber kriegen. Und dieses Zugang zu sich selber kriegen ist ganz wichtig, weil es gibt in der Schweiz eine Fernsehsendung, die heißt Sternstunde Philosophie. Und da gab es eine Sendung mit Arnold Brun, was ein deutschstämmiger, also ein jüdischer, aus Berlin geflohener, amerikanisch-schweizerischer Psychoanalytiker war. Und der hat in einer der Sendungen Edward Young zitiert, Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, der gesagt hat, wir werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Das heißt, das ist die Idee, uns mit uns selber wieder in Kontakt zu kommen und zu gucken, sind wir wir? Wer sind wir? Was wollen wir sein? Und das sind so die Fragestellungen. Und das sind auch die Fragestellungen, die hier nachher hörbar, wenn wir den Ausstellungsraum verlassen, auftauchen. Und das ist mein Ansinnen. Also ich glaube nicht, dass Fotografie an sich was bewegen kann. Aber wenn ich den Menschen mit selbst in Kontakt bringe und er sich reflektiert und überlegt, will ich so sein? Wollen wir als Gesellschaft so sein? Dann könnte das vielleicht ein Weg sein, irgendwas zu verändern.
Ihr habt ja schon die Gelegenheit, uns die Ausstellung anzuschauen. Dominik, was war dein Erlebnis in der Ausstellung? Gibt es ein Objekt, das dich besonders angesprochen oder animiert hat auch?
Der Altar und der Tisch, ja. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, das sind zwei, vielleicht auch die Objekte, über die wir am meisten miteinander gesprochen haben, wo ich viel auch Vorgeschichten kenne, den auch nicht sehr weiter.
Ja, dann vielen Dank an euch beide erstmal. Und wenn ihr euch gleich die Ausstellung anschaut, dann wünsche ich euch Erkenntnis, Widerstandsfähigkeit, die Kraft, ein wenig beim Schließen der Büchse der Pandora mitzuhelfen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeitsspanne.
Wenn Sie noch einen kleinen Moment sitzen bleiben, weil ich kann das Podium nicht verlassen. Hier steht zwar groß mein Name, aber das ist nur eine ganz kleine Wahrheit, weil diese Ausstellung und das, woran ich und wir arbeiten, nie möglich wäre, ohne das großartige Engagement, die großartige Fantasie, die großartige Unterstützung meiner Co-Künstler. Alle voran, jetzt zuerst genannt, Jack Morawek, der hunderte Stunden verbracht hat, diesen Animationsfilm. Und das ist was Hochkomplexes. Ich habe es bestellt. Und dann als nächstes, weil das wird das erste Bild sein, was Sie sehen, wenn Sie den Ausstellungsraum betreten, Tunjun Tolun, der den Altar schon für mich gebaut hat, was für uns gebaut hat. Wir haben den Altar zusammen gebaut, sagen wir das so. Wir haben jetzt auch den Tisch zusammengebaut, wir haben das Biedermann ist der Bratschiff oder das Telefon zusammengebaut. Und es ist eine große Ehre, Tunjun, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du nie keinen Moment gesagt hast, das geht nicht, ohne zu sagen, wie es doch geht. Und du hast bei allen Dingen, die wir hier gebaut haben, nicht einen Fehler gemacht. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Des Weiteren möchte ich danken meinen Co-Künstlern Matze Freimann und Stefan Kling, die die Musik seit Jahren für meine Arbeiten entwickeln. Und ganz besonders möchte ich danken der Monique Bösel und dem Michael Spechle, die zum einen in der letzten Woche als Stabschef funktioniert haben, für das, dass das alles funktioniert, weil ich ein bisschen in kleine Angstzustand gerade letzten Endes, weil das ja, werden Sie vielleicht sehen gleich, eigentlich ein paar Nummern zu groß ist für mich, aber ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich es machen muss und dass ich es am Ende auch schaffe. Aber nur dank so viel Support und so viel Energie, die ich von euch gekriegt habe. Des Weiteren möchte ich danken Lisa und Laura Wetzel, Carla Hepperle, Leon und Louis Hüttl, die heute auch hier arbeiten und filmen. Kiran Ernst, mit der ich seit kurzem neu zusammenarbeite im Bereich Social Media unterstütze uns. Und euch beiden ganz herzlich. Vor allem dir, Dominik. Sie müssen sich vorstellen, der Dominik Eseli ist heute mit dem Zug angereist und fährt nachher mit dem Zug wieder zurück, weil es nicht anders möglich ist. Und das zeigt, ich bin dir wahnsinnig dankbar, weil der Talk war einfach, du hast einfach was zu sagen und es ist eine Freundschaft entstanden. Ja. Und dir danke ich auch, Thomas, auch wenn du nur eine kurze Anreise hattest, wie das so, da befreie ich
mich. Sorry, go ahead.
Möchte ich kurz noch was sagen, oder?
Ja, wir haben noch was vergessen. Natürlich. Ich habe jemanden vergessen. Ich habe den Robert Eickmeier heute nicht vergessen. Die eine ganz wunderbare, dazu sind Sie herzlich eingeladen von mir. Eine ganz wunderbare Beinbar. Also dann der Robert Spencer, Hobby Winzer. Und Hans G. die John Ross nebenbei war, Snaps durch die sie im Anschluss oder auch jetzt schon, wenn sie gehen, ob sie erst die Aufklärung sehen wollen oder gleich etwas Erfrischung haben wollen, die sehen sie dann in die Richtung aus der Aufstellungsraum aus oder hinter dem Haus, und zwar ist es das alte Werberhäuschen vom Schlachthof, und dort gibt es dann was zu bringen. Und über die Geschichte, wieso das John Ruskin mein war, als das erzählt euch dann der Robert und sein Team. So, jetzt hat er gesagt, wie ich sage.